Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Jesus trifft Thomas. Oder anders gesagt, eine biblische Person für uns neu entdeckt. Vielleicht ein wenig auch von dem Thomas in uns selbst. Wer war dieser Thomas? Er gehört ja nicht gerade zu den bekannten und bedeutenden Personen der Bibel. Ein Fels wie Petrus oder ein Missionar und Gemeindegründer wie Paulus war er nicht. Eher einer wie du und ich. Von ihm gibt es nicht viel zu erzählen, wie auch dein Name, wie auch meiner, nicht unbedingt in den Chroniken einer Gemeinde auftauchen wird. Genau 4-mal taucht er im Neuen Testament auf. Und ich möchte einige Beobachtungen anhand dieser 4 Bibelstellen weitergeben. Das erste Mal ist es, als er in der Zahl derer aufgeführt wird, die Jesus bei sich haben wollte und die von ihm lernen sollten. Nachzulesen zum Beispiel Markus 3. Simon, ihm gab er den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Donnersöhne und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Was war das für eine unterschiedliche, vielfältige und bunte Truppe? Die passten doch menschlich eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und wir haben es ja vorhin schon einmal gehört, doch lebt Gemeinde auch bis heute von dieser Vielfalt, von dieser Unterschiedlichkeit. Auch in dieser Gemeinde hier sind Menschen unterschiedlich, unterschiedlich, wie sie glauben und wie sie ihren Glauben leben. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, aber ich denke, es ist eigentlich absolut positiv. Wenn Sie meinen, wenn du meinst, ich bin doch kein Petrus und bin kein Johannes, ich bin kein Pastor, Gemeindeleiter bin ich auch nicht und schon gar nicht Fernsehprediger. Wenn du denkst, ich bin nicht wie, dann schau einfach mal hin, wen Jesus auserwählt hat in aller Unterschiedlichkeit. Auch einen Thomas. Thomas war ja nicht der leicht zu begeisternde Mensch, der sich gern auf etwas Neues einließ. Vielleicht trifft das auch auf dich zu. Aber er traf eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, mit Jesus zu gehen, auch wenn er nicht wusste, wohin diese Reise ging. Dazu gehört Mut, und diesen Mut besaß Thomas. Was hat diese 12 so verschiedenen Menschen verbunden? Eigentlich nur eins, sie gehörten zu Jesus. Mein Vater, der viel im Dienst für Jesus gelebt hat, hat als Fazit seines Lebens auf seinen Grabstein unter seinen Namen schreiben lassen, dieser war auch mit Jesus. Das war das Wesentliche. Was erfahren wir sonst über Thomas? Wie war er so als Mensch? Ein weiteres Mal finden wir Thomas in der Geschichte vom schwerkranken Lazarus, in der Jesus seine Männer total herausfordert, indem er 4 Tage wartet und nichts tut, bis er sich schließlich auf den Weg macht zu Lazarus und der Familie dort. Und da heißt es dann in Johannes 11, da sagte ihn Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und jetzt kommt der Thomas. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern. Und ich weiß nicht, ob das jemand im Ohr hat. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Kennst du vielleicht auch eine solche Reaktion bei dir? Es hat doch alles keinen Zweck mehr. Es ist zu spät, umsonst. Lass uns die Sache vergessen. Auch Jesus wird in dieser meiner verfahrenen Situation nichts mehr ändern. Thomas, ein Mann, dem das Leben schwerfällt, der am Leben schwer trägt. Vielleicht kennst du das auch. Und dann ringst du mit dir selbst und denkst vielleicht, als Christ müsste ich doch immer hoffnungsvoll sein. Jesus fordert in dieser Begebenheit den Glauben, auch den Glauben von Thomas, total heraus. Aber ich finde es großartig. Jesus straft Thomas hier nicht ab, weil er nicht vorbehaltlos vertraut hat. Und dann ist da noch eine Begebenheit, die wir in Johannes 14 lesen. Mir selbst ist bei der Vorbereitung zum ersten Mal aufgefallen, dass Thomas auch in dieser Geschichte dort vorkommt. Als nämlich Jesus mit seinen 12 Schülern zum letzten Mal vor Karfreitag vor seinem Leiden und Sterben zusammensaß und sie auf das Kommende vorbereitete, sagte er, und ich finde, das ist ein wunderbares Trostwort, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Und jetzt kommt es, spricht zu ihm Thomas, und Jesus widerspricht man doch eigentlich nicht, oder? Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ganz interessant, hier ist mal nicht Petrus der Wortführer, wie wir ihn sonst oft im Neuen Testament erleben, sondern Thomas, der sonst eher im Hintergrund bleibt. Hier sehen wir schon einen Wesenszug, den ich selbst als positiv bezeichne. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Das heißt doch, Jesus, was du da sagst, habe ich nicht verstanden. Ich möchte Klarheit haben, Gewissheit. Ein Thomas verdrängt diese Fragen nicht, sondern stellt sie laut und vernehmbar, egal was die anderen von ihm denken. Herr, ich weiß nicht. Wie oft ist das auch meine, vielleicht Ihre Frage? Ich weiß nicht, welche Entscheidung die richtige ist. Ich weiß nicht, warum mein Leben gerade so kompliziert ist. Ich weiß nicht, wohin du, Christus, mich führen willst. Ich weiß manchmal nicht einmal, ob das mit dem Christsein überhaupt reicht. Ich denke da gerade an zwei junge Leute, junger Mann, Gemeindegründer. Gott hat das ja gesegnet. Sie trafen sich erst in seiner großen Wohnung und das wuchs und wuchs. Und dann öffnete Gott Türen. Anders konnte man sich sagen, fast wie ein Wunder. Direkt nebendran wurde ein Ladenlokal frei. Sie konnten es mieten. Sie haben sich engagiert. Sie haben umgebaut und freuten sich jetzt auch nach außen hin Gemeinde zu leben und zu wachsen. Und dann kam Corona. Und da nur maximal nach den Bestimmungen 5 Leute hineinpassten, kann man sich vorstellen, als sie vorher schon in Konzerten 50 Leute im Wohnzimmer hatten, war da nicht mehr viel. 2 Jahre. Und jetzt geht es langsam wieder los. Gott, hast du dich da getäuscht in dem Wunder, was du uns gezeigt hast? Und ich denke, einen anderen, der auch noch nicht lange im Glauben stand, er weiß eigentlich mehr, was er nicht will, nämlich den Beruf, den er einige Jahre lang ausgeübt hat. Er merkt, das kann ich nicht das ganze Leben führen. Und ob das mit meiner Beziehung gut weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, was wird. Und jetzt stehe ich da, ne? Für mich ist es eine erstaunliche Beobachtung, dass dann eines der großartigsten Ich-Bin-Worte Jesu auf diese gar nicht so glaubensfrohe Frage des Thomas folgt. Da muss man mal diesen Zusammenhang sehen. Das ist ja nicht ein losgelöstes Wort, sondern das Wort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein Wort, das Jesus sagt, auf diesen zweifelnde Frage, diese Rückfrage, dieses Wissenwollen des Thomas. Jesus geht auf Thomas ein. Was ist das für eine großartige Ermutigung? Und dann kommt nun an dritter Stelle die Begebenheit, an welche diejenigen, die sich mehr in der Bibel auskennen, beim Namen Thomas am ehesten denken, die wir kennen als Geschichte vom ungläubigen Thomas oder Thomas dem Zweifler, die sich danach der Auferstehung Jesu ereignet. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Zeigte, ne? Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber war nicht bei ihnen. Er hatte eine Entscheidung getroffen, ne? Es lohnt sich nicht jetzt da mehr, das ist zu Ende. War nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, wir. Und ich kenne mich, dass ich sage, ist ja schön, wenn du das sagst, wenn du von deiner Begegnung mit Jesus erzählst. Aber ich, ne, im Augenblick, tut mir leid, ist deine Erfahrung. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. So ist Thomas in die Geschichte der Christenheit eingegangen. Der Zweifler, der Ungläubige. Und wir haben es am Anfang des Gottesdienstes schon gehört, so hat er nun schnell seinen Stempel weg, wie wir auch unter uns manchmal schnell mit den Stempeln sind. Ach, das ist ja nur der Bedenkenträger. Ach, das ist der, der findet immer den Lobpreis gar nicht so toll. Der muss immer klagen. Der hat Schwierigkeiten, die Fragen seines Lebens mit den gängigen Antworten anderer Christen in Einklang zu bringen. Und dann wird schnell abgestempelt, und abgestempelt heißt eigentlich auch entwertet. Da sollten wir doch sehr vorsichtig sein mit solchen Stempeln. Ja, Thomas zweifelt, er hat Fragen. Aber ist das denn wirklich die einzige und die wesentliche Aussage über sein Leben mit Christus? Wir werden am Schluss noch ganz andere Aspekte seines Glaubens entdecken und dann werden wir merken, dieser Stempel ist zu kurz und ist damit eigentlich falsch. Und gib dir auch nicht selbst zu viele Stempel. Mir selbst, und deshalb war ich froh, als in dieser kleinen Predigtreihe dann mein lieber Sohn mir diesen Person zugeordnet hat und nicht irgendwelche anderen, da hätte ich mir schwerer getan, jetzt hier zu stehen. Mir selbst ist ein Thomas viel näher als ein impulsiver Petrus oder ein aktiver Paulus. Bis heute habe ich Fragen, alte und manchmal auch wieder neue Fragen. Und bei manchen Fragen weiß ich, dass sie lebenslang bleiben werden. Und trotzdem wage ich es, hier zu stehen. In einer Predigt las ich folgende Sätze. Thomas war ein wachsamer, hartnäckiger und aufmerksamer Jünger Jesu. Er will sich nicht in die Irre führen lassen. Er will auf dem Boden bleiben. Ein Zweifler ist kein Ungläubiger. Der Glaube und der Zweifel gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Der Zweifel ist wie der Zwillingsbruder des Glaubens. Und die Bibelkenner möchte ich nur hinweisen auf Johannes den Täufer oder Hiob. Da finden wir Ähnliches. Wer glaubt, hört nicht auf zu fragen und zu suchen. Er weiß eben nicht schon alles, was richtig ist im Glauben und ringt sein Leben lang, um Antworten zu finden. Der Zweifel hält den Glauben lebendig. Und von dem Theologen Helmut Thielicke, den Älteren sicher noch bekannt, stammt der Satz, wer glauben will, braucht seinen Denkapparat nicht abzuschalten. Er kann seine Zweifel offen aussprechen und der Herr wird ihm antworten. Beatrice von Weizsäcker, Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten, sie war auch Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages, formuliert es so. Solange ich zweifle, ist etwas da. Wenn ich zweifle, will ich es genauer wissen, ob es stimmt, ob was da ist. Wenn ich nicht glauben würde insgeheim, hätte ich auch keine Zweifel. Solange ich also zweifle, glaube ich. Der Zweifel ist kein Fehler, er ist der Beleg meines Glaubens. Und wie sieht das dann in der Praxis des Lebens aus? Ich möchte zwei Erfahrungen nennen. Samuel Koch, 2010 bei Wetten, das schwer gestürzt, mittlerweile seit diesen Jahren im Rollstuhl, ist Schauspieler. Er schreibt in einem Interview 2020, und er war sich ja damals so sicher gewesen, dass er diese Sache, diese Wette auf jeden Fall gewinnen würde. Er schreibt, dass ich trotzdem so übel gestürzt bin, hat mich natürlich eine Menge hinterfragen lassen. Ist der Glaube oder überhaupt Religion nur von Menschen gemacht? Ein psychologisches Konstrukt, das uns irgendwie über Wasser hält? Eine Notlösung, die vermeintlichen Sinn im Leben gibt? Aber diese harte Auseinandersetzung hat auch dazu geführt, dass ich nicht nur ahnen konnte, sondern auch spüren durfte, es gibt ihn. Es gibt da noch mehr. An Ostern war jetzt zu sehen im RTL, in der Übertragung der Passion aus unserer Nachbarstadt Essen. Da war er wieder dabei. Auch ein Stück Verkündigung weiter, trotz des Lebens im Rollstuhl. Und Christel Eggers, engagierte Christin, Autorin, schreibt: Ich habe in meinem Leben drei existenzielle Krisen erlebt. Bei der ersten war ich jung, 25. Mein erstes Kind starb kurz nach der Geburt. Warum Gott? Gott schwieg und mein Kinderglaube zerbrach. Ich musste mich ganz neu auf einen Entscheidungsprozess einlassen. Will ich noch mit diesem Gott, diesem grausamen Gott, schreibt sie dort, leben? Gibt es ihn oder ist doch alles nur ein blindes Schicksal? Gott schwieg weiter. Und jetzt kam ein Satz, der ging mir durch und durch. Aber am Ende eines 12-jährigen Heilungsprozesses hatte ich etwas gewonnen. Eine felsenfeste Einsicht, es ist nicht meine Kraft, die meinen Glauben hält. Es ist Gott selbst, der mich hält. Und diese Christel Eggers erlitt 2020 eine schwere Corona-Erkrankung, und sie hat es dann danach geschrieben, die sie an den Rand des Todes brachte. Tage des Schocks, der Unsicherheit und der Angst. Und sie schreibt dann, die Geborgenheit in Christus blieb. Da passt auch die Aussage des jüdischen Theologen Martin Buber, der Zweifel gehört zur echten Fruchtbarkeit. Man muss durch ihn hindurch. Es geht kein anderer Weg als dieser gefahrvolle in die große Gewissheit. Lass mich noch ein paar Sätze zum Wort Zweifel sagen, das ja oft so negativ besetzt ist. Was ist Zweifel? Vom Wortstamm her eigentlich zweifaltig. Was ist das andere? Einfältig. Ich will nicht fragen, wer von uns einfältig sein möchte. Ne? Zweifältig, das heißt ja nach dem Duden Ungewissheit bei zweifacher Möglichkeit. Das ist doch unser Leben. Oft nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern noch einige mehr. Bedenken, schwankende Ungewissheit, ob jemand oder jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann. Zweifel werden also nicht gelöst, wenn wir sie verdrängen, sondern wenn man aus der Ungewissheit zur Gewissheit kommt. Abgeleitete Worte sind bezweifeln oder verzweifeln. Zweifel kann also zur Gewissheit führen, wenn sich eine Möglichkeit als die richtige erweist, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Oder sie kann in die Verzweiflung führen. Wenn wir von Ostern herkommen, denken wir da an Judas. Und Thomas trifft jetzt eine Entscheidung in dieser Zweifelgeschichte von Ostern und er macht eine Erfahrung. Und da das so viel auch in der Kunstgeschichte vorkommt, genau diese Szene, wollen wir da einige Bilder einblenden. Können wir das erste Bild sehen? Und ich lese Dazu die Verse aus dem Evangelium. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Das ist diese Entscheidung. Jetzt war Thomas wieder bei ihnen. Eine Entscheidung musste er treffen. Aber es lag dazwischen auch 8 Tage, die Thomas brauchte, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Lassen wir uns doch manchmal auch ein wenig Zeit, um Antworten zu finden. Ist klar, in unserer Zeit muss das alles schnell gehen, schnell eine Lösung, schnell eine Antwort. Das geht nicht immer so. Und weiter kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wir nehmen das nächste Bild. Ist das nicht unglaublich, was wir hier hören? Jesus geht sofort auf Thomas zu und spricht ihn an. Das finde ich sowas von ermutigend. Und haben Sie es vielleicht gemerkt? Als einzigem von allen 11, die damals noch dabei waren, erlaubt Jesus dem Thomas, ihn zu berühren. Vorher haben sie es nur gesehen. So geht Jesus mit dem verunsicherten Thomas um, der wieder Boden unter den Füßen braucht. Weil er seinen Zweifel lebt, ihn nicht leugnet, wird ihm das Geschenk der wahrhaftigen Begegnung zuteil. Jesus erfüllt seinen Wunsch, weil seine Barmherzigkeit unendlich groß ist. Und das dritte Bild. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. In der ganzen Bibel gibt es kaum ein tieferes und herzlicheres Bekenntnis. Es ist geboren aus dem tiefen Sehnen nach Antwort, nach Begegnung, nach Gewissheit. Jesus will seinen Glauben weiterführen, will ihn vertiefen. Und deshalb sagt er: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und nehmen das letzte Bild. Und dann wird Thomas noch ein letztes Mal, nur ganz kurz, in der Apostelgeschichte erwähnt. Und als die Apostel hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann werden die ganzen 11 wieder auferzählt, Judas war ja nicht mehr dabei, auch der Thomas. Vorher war er nicht dabei beim ersten Mal. Thomas hat wohl gelernt, ich mit meinen offenen Fragen, mit meinen Zweifeln, meiner eher schwermütigen Natur, bin gut aufgehoben in der Gemeinschaft der Glaubenden. Deshalb bleibe ich dort. Und darf ich noch mal etwas anmerken aus meiner eigenen Geschichte? Ich habe vorhin etwas schon erwähnt. Es gab Zeiten in unseren Gemeinden, da musste man das sehr gut verstecken. Da musste man eben immer fröhlich sein. Und ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Zumindest habe ich es oft erfahren. Die anderen nehmen den Thomas auch vorbehaltlos in ihre Gemeinschaft auf. Und ich kann nur sagen, du, der du viele Fragen an den Glauben an Jesus hast, bleib in der Gemeinschaft, bleib in der Gemeinde. Und du, der du dich vielleicht etwas leichter tust mit dem Glauben und dich vielleicht wenig hineinversetzen kannst in die Fragen des anderen, stell dich nicht über ihn. Wehrt ihn nicht ab. Höre auf seine Fragen, lass dich auch hinterfragen. So kann hilfreiche Gemeinschaft gelingen. Damit enden die biblischen Aussagen über Thomas. Wenig und ich denke doch eine ganze Menge. Aber durch außerbiblische Berichte wissen wir noch mehr über ihn, wie es nämlich mit ihm weiterging. Der Kirchenvater Origenes berichtet, dass Thomas den Menschen im Irak und Iran erstmals das Evangelium verkündet habe. Nehmen wir noch das letzte Bild. Ja. Der christlichen Überlieferung soll der Apostel Thomas dann weiter nach Indien gezogen sein. Er ist in verschiedene Städte gekommen und dort in der Nähe, heute ist das Chennai, habe er im Jahr 72 auf einem Berg den Märtyrertod erlitten und sei danach dort an einer Stelle einer Basilika begraben worden. Und bis heute noch nennt man die Angehörigen indischer christlicher Kirchen, die ihre Geschichte auf diese Erstmission durch Thomas zurückführen, die Thomaschristen. So sind sie bekannt heute in Indien und sie zählen nur so 7 Millionen Mitglieder. Vielleicht ist das Kennzeichen für diesen Mann, der gerne hinterfragt, aber auch gerne Neues denkt. Das hängt nämlich oft zusammen. Der ausgetretene Pfade verlässt. Die meisten Apostel blieben in ihrem vertrauten jüdischen Umfeld. Selbst ein Paulus blieb in der vorherrschenden griechisch-römischen Kultur. Der Missionsbefehl lautet aber, geht hin in alle Welt. Und genau dieser Thomas, den wir so als den Zweifler kennen, der geht genau in die ganz andere Richtung nach Osten, eine Richtung, die besonderen Mut erforderte, wo er sich nämlich mit ganz anderen Kulturen auseinandersetzen musste. Das ist schon, wenn man das einmal nachliest, eine faszinierende Geschichte, diese frühe Ausbreitung des Evangeliums, nämlich nach Osten, viel früher, als sie zu uns kam. Wir haben einmal bei einer China-Reise gesehen, ein Monument mit einem Kreuz. Das stammte so aus 500, 600 nach Christus. Da gab es dort schon Christen, viel früher als bei uns in Germanien. Ich denke, es braucht auch in unseren Gemeinden solche nachdenklichen, für Ungewohntes offene Christen, die kritisch prüfen, damit Gemeinden neue Wege finden für die Herausforderungen unserer Zeit. Die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach hat geschrieben, der Gläubige, der nie gezweifelt hat, wird schwerlich einen Zweifler bekehren. Vom Zweifel des Thomas können wir lernen, dass mit dem Glauben ein Weg ist. Ein Weg, zu dem auch Zweifel und kritische Anfragen gehören. Ein Weg, der nie geradlinig verläuft, sondern so manche Weggabelung bereithält. Aber zuletzt in die offenen Arme Jesu führt. Amen.